Gesundheit Lippe. Mit Wissen, Herz und Mikro. Heute die Haut unter der Lupe. Herzlich willkommen und ein freundliches Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie auch heute wieder bei Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro eingeschaltet haben. In dieser und der nächsten Episode wollen wir uns dem größten und wahrscheinlich auch dem schwersten Organ des menschlichen Körpers zuwenden, nämlich der Haut. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass die Fläche der Haut ca. 1,8 Quadratmeter groß ist und bis zu 10 Kilo schwer sein kann. Das hat mich wirklich beeindruckt. Unter dem Leitgedanken Hautsache gesund darf ich mit dem Podcaster-Team von Gesundheit Lippe heute zu Gast an der Klinik für Dermatologie in Detmold sein. Meine Fragen beantwortet mir heute dankenswerterweise der Chefarzt der Klinik, nämlich der Privatdozent Dr. Helga Stege. Er wird mir mit all seiner Fachkompetenz zur Verfügung stehen. Mich interessieren heute insbesondere so Fragen wie: Warum werden manche Menschen schneller braun als andere? Was sind eigentlich Warzen? Und wie kann Akne effektiv behandelt werden? Der Blick durch diese Lupe scheint mir ja mit ganz vielen Erkenntnissen behaftet zu sein. Und ich sage einfach mal ganz herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Stege.
Schönen guten Tag, Herr Holzhausen. Herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Herr Dr. Stege, Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, ich frage ja immer die Kolleginnen und Kollegen, die ich im Gespräch habe, nach einer persönlichen Facette. Und die Vögelchen haben mir gezwitschert, dass Sie kunstinteressiert sind. Vielleicht können Sie uns da so einen kurzen Einblick geben in Ihr Kunstinteresse.
Ja, tatsächlich ist das richtig gezwitschert worden. Ich bin kunstinteressiert. Einfach weil als Dermatologe hat man sehr sozusagen visuellen Blick auf die Dinge und muss von da aus in die Tiefe gehen. Von daher interessieren mich Muster und irgendwelche Veränderungen auf Oberflächen. Und das trifft sich dann natürlich von diesem optischen und visuellen Vorlieben sehr gut mit Kunst. Und hier im Lippischen bin ich auch Mitglied in der Lippischen Gesellschaft für Kunst. Und ich kann alle Zuhörer nur bitten und ihnen nur raten, in die regelmäßigen Ausstellungen dieses Kunstvereins zu gehen. Dort sind sehr spannende, moderne, junge Künstler vertreten, ein breites Spektrum, und in der Regel ist man für sich oder an den sozusagen Vernissagen sogar mit dem Künstler und hat von daher einen sehr direkten Zugang zu diesem Thema moderne Kunst.
Sehr cool. Und finde ich spannend zu sehen, wie quasi ihre Fachlichkeit, so der visuelle Fokus, den Sie in der Arbeit brauchen, auch da sich wiederfindet. Sehr schön. Herr Dr. Stege, kommen wir zum heutigen Thema. Wir wollen so ein bisschen die Haut unter die Lupe nehmen. Kinder können ja in der Regel noch gar nicht verstehen, welche Organe welche Funktion haben. Wie erklären Sie die Funktion der Haut, sodass es meine 9-jährige Tochter versteht?
Das ist nicht immer ganz einfach, Kindern das verständlich zu machen, aber ich würde so versuchen, dass ich dem Kind, also ihrer Tochter, sage: Die Haut, die du jetzt siehst, das ist die erste Grenze zwischen dir und deinem Papa. Wenn es weder bei deinem Papa noch bei dir eine Haut gäbe oder irgendein Grenzorgan, dann würdet ihr ja einfach ineinander fließen. Also die erste Funktion der Haut ist, das Ich und das Fremd zu definieren. Und diese Funktion bezieht sich auch, also nicht nur im Zwischenmenschlichen, sondern bezieht sich natürlich auch auf ganz biologische Phänomene. Die Haut ist das Grenzorgan zu dem Eindringen von Giften, von Bakterien, Viren, irgendwelchen Umweltsubstanzen, die nicht in den Körper gehören. Die andere Funktion ist eine sehr kommunikative und zwischenmenschliche. Durch die unterschiedlichen Zellen, die in der Haut sind, nämlich auch Nervenendigungen, Haare, ist die Haut durchaus auch Kommunikationsorgan für leichte, festere, zärtliche, grobe Berührungen. Sie ist Temperaturorgan. Wir kriegen auch über die Haut mit. Draußen ist es warm, draußen ist es kalt. Also die Haut ist das wichtigste Grenzorgan, das sowohl uns definiert als auch uns in der Umgebung irgendwie wahrnehmen lässt.
Das ist eine sehr, sehr schöne Erklärung. Herzlichen Dank. Kommen wir wieder zurück in die Erwachsenenebene. Ich habe in der Anmoderation der zwei Zahlen in den Raum geschmissen. Ich habe gesagt 1,8 Quadratmeter und 10 Kilo. Ist das stimmig oder was sagen Sie als Dermatologe?
Ja, die 1,8 Quadratmeter sind schon sehr stimmig. Je nachdem, wie groß und schwer der Mensch ist, lässt sich natürlich die Oberfläche auch noch anders bestimmen. Ob die 10 Kilo tatsächlich das schwerste Organ darstellen, bin ich mir nicht ganz so schlüssig. Auf jeden Fall ist das ein sehr großes Organ und dieses Organ hat sehr viele Funktionen, nämlich einmal die Abwehr von, jetzt mal ganz simpel, von Erregern. Es ist aber auch ein immunologisches Organ, das dazu beiträgt, dass wir zum Beispiel Viren erkennen über Zellen, die in die Haut einwandern und dort als Lymphozyten sagen, mit diesem Stoff hatte ich schon mal Kontakt, der ist krankmachend. Diese selbe Zellgruppe Lymphozyten sind auch mitverantwortlich, dass wir Substanzen erkennen, mit denen wir nicht umgehen wollen, zum Beispiel im Sinne von Allergien. Wir haben Zellen, die die Haut pigmentieren, die sogenannten Melanozyten. Wir haben Zellen, die die Haut, die der Haut die Elastizität, aber gleichzeitig auch die Festigkeit geben. Das sind die sogenannten Fibroblasten. Dann haben wir die Oberhautzellen, die das finde ich ganz faszinierend, die also sozusagen diese Grenze tatsächlich darstellen und die gibt es ein so ein Modell, das sieht aus wie ein Ziegelsteinmodell. Das heißt, wir haben diese einzelnen Zellen nebeneinander und dann wachsen die erst so wie eine aufrecht stehende Schokoladentafel, um sich dann in der nächsten Schicht, weil von unten kommt ja die nächste Zellreihe nach, dann wird diese Schokoladentafel plötzlich aus hoch zu waagerecht liegend gepresst. Okay. Und dadurch entsteht so ein Mauersteinmodell und die dazwischenliegenden Substanzen, sogenannte Ceramide, sind dann wie so gedanklich der Mörtel. Und das ermöglicht, dass an sich relativ wenig Dinge über die Haut aufgenommen werden können.
Ich finde es total spannend. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, weil Sie das so schön bildlich darstellen. Sie haben aber ein Thema angesprochen, wo ich gerne drauf gucken würde, nämlich dieses Thema mit der Pigmentierung. Weil ich glaube, das ist ein Phänomen, was viele interessiert. Ich bin zum Beispiel ein sehr dunkler Hauttyp und meine Frau im Gegensatz dazu ein sehr heller Hauttyp. Warum ist das eigentlich so? Also warum reagiert da nicht jede Haut gleich? Warum sieht da nicht jede Haut gleich aus?
Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Frage. Wir alle, egal wie braun oder hell wir sind, haben in der Haut die sogenannten Melanozyten. Das sind also pigmentbildende Zellen. Und diese pigmentbildenden Zellen liegen an der untersten Ebene der Oberhaut. Die Haut ist eingeteilt ganz grob in drei Schichten, nämlich Oberhaut, Lederhaut und das Fettgewebe. In der Oberhaut haben wir jetzt als wichtigste Zellgruppen die Keratinozyten. Das ist die Mehrzahl von Zellen, die auch verschuppen und einfach die Haut an sich darstellen. Und daneben liegen in relativ regelmäßigen Abständen genauso viel Melanozyten bei Ihnen, der dunkel ist, im Vergleich zu Ihrer Frau, die hell ist. Das heißt, irgendwas muss an den Melanozyten anders sein bei jemandem, der hell ist und bei jemandem, der dunkel ist. Und das sind zwei Dinge und das ist genetisch determiniert. Der Melanozyt bei einem eher dunkelhäutigeren Menschen oder einem Kaukasier, der dunkel pigmentiert, da sind die Melanozyten einfach aktiver und bilden mehr Melanin. Und dieses Melanin wird in Form von wie so kleinen Tröpfchen innerhalb des Melanozyten abgegeben. Und der Melanozyt erreicht ungefähr 10 bis 15 von diesen Oberhautzellen. Und zwar dadurch, dass er wie so kleine Fingerchen hat oder so kleine Füße. Und diese Melanosomen, die das Melanin, also den Farbstoff beinhalten, werden jetzt zu dem Keratinozyten transportiert und färben den quasi. So, und jetzt haben Sie einen eher langsamen Melanozyten, der bildet nicht so viel Melanin. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt in der Biologie, sowohl beim Mensch als auch beim Tier, gibt es unterschiedliches Melanin. Also wir haben zwei Farben, zwei braune Farben, nämlich das sogenannte Eumelanin, das ist das wirklich dunkle, und dann das Pheomelanin, das ist etwas heller. Das sieht nur so aus wie Melanin. Beide stammen aus demselben Grund, der Grundmolekül, aber durch unterschiedliche Stoffwechselprozesse wird das eine sozusagen dauerhaft braun und das andere etwas langsamer braun und nicht so stabil braun. Ja. Deshalb ist so ein hellhäutiger Mensch, also der friesische Typ, ja, der wird so ein bisschen braun, meistens wird der ordentlich rot und so ein bisschen braun und dann ist das ruckzuck weg. Während die eher dunkleren Hauttypen, die können schon bei geringer Sonnenexposition relativ stark pigmentieren.
Wir wollen ja so ein bisschen auf das Thema Hautgesundheit auch so drauf schauen und ein Thema, also da sind wir natürlich schon mittendrin, ist gar nicht die Frage, aber ein Thema, was ja immer wieder auftaucht, auch mit im Zusammenhang mit Haut, ist das Thema Akne. Was mich interessieren würde, ist, welche Auslöser und wo kommt es eigentlich her, diese Akne?
Also die Akne ist eine Erkrankung, die in irgendeiner Form fast jeden betrifft. Der grundsätzliche Mechanismus ist an sich die Wirkung männlicher Hormone auf die Talgdrüse. In der Haut finden Sie ja sichtbar, ja, auf jeden Fall die Haare. Und Sie sehen aber, wenn Sie genau auf Ihre Haut schauen, meistens so ein Rastermuster und an einzelnen Stellen sind dort auch Ausführungsgänge ohne Haare. So, diese Ausführungsgänge mit oder ohne Haaren haben irgendwo eine Talgdrüse. Und diese Talgdrüse produziert Talg. Die Produktion von Talg wird gesteuert auch durch oder besonders durch das männliche Hormon Testosteron. Das heißt, auf diesen Talgdrüsen oder an den Talgdrüsenzellen sind entsprechende Rezeptoren, also Regler, die mehr Talg produzieren oder weniger. So, und jetzt ist zu Zeiten, in denen hormonelle Veränderungen stattfinden, gibt es eine gewisse Imbalance zwischen dem gewohnten Hormonniveau der letzten 10, 15 Jahre und dem jetzigen, mit der Wirkung, dass plötzlich in der Talgdrüse mehr Talg produziert wird. Gleichzeitig wird aber die Haut auch in diesem Lebensalter etwas dicker. Das heißt, der Ausführungsgang dieser Talgdrüse wird länger. Wir haben mehr Talg, wir haben einen kleinen Gang und zum Teil wird die Haut auch dicker. Das heißt, es kommt viel weniger von diesem mehr gebildeten Talg raus und das führt dann zu den Mitessern. Und weil sich zum Teil diese Talgdrüsenausführungsgänge sogar noch verschließen, kommt es zu einer Entzündung, das macht dann die Aknepickel oder die Eiterpickel.
Was mich dazu interessieren würde, was kann ich als jemand tun, der da sehr von, ja, ich sag mal, sehr von befallen ist? Was sind so Ihre Ratschläge aus der fachlichen Sicht?
Gut, als allererstes würde ich schon mal sagen, man sollte schon sehr früh behandeln, weil es betrifft auch jemand, der für den Außenstehenden das Gefühl hat, der hat ja kaum Akne. Selbst kaum Akne führt dazu, dass der Patient leidet. Das heißt, man sollte bei jedem Patienten, der darüber klagt, sollte man schon eine Behandlung machen. Und die erste Behandlung ist bei jungen Männern und bei jungen Frauen gleichermaßen, dass man versucht, diese Verdickung der Haut und den Verschluss des Talgdrüsenausführungsganges zu reduzieren. Und das macht man am besten, indem man etwas abschilfernde Maßnahmen durchführt. Diese abschilfernden Maßnahmen sind entweder Cremes, sind solche Peeling-Produkte oder aber Chemikalien, die durchaus zu einer Ablösung der Haut führen können. Und dadurch kann der Talg etwas besser abfließen und das Problem wird dann häufig schon gelöst. In einer weiteren Stufe würde man eine antibiotische Therapie in Form von Tabletten durchführen, die über mehrere Wochen durchgeführt wird. Da wir ja alle etwas kritisch sind bei Antibiotikagaben, auch der Dermatologe, wird diese Antibiotikumtherapie immer nur in Kombination mit so einer externer Therapie gemacht. Und bei sehr schweren Fällen würde man auch noch andere Präparate geben. Das sind sogenannte Vitamin-A-Säure-Präparate, die sowohl die Talgproduktion als auch die Verhornungsstörung reduzieren. Bei jungen Mädchen, und das ist nochmal ganz wichtig, sollte man mit oder ohne sexuelle Erfahrung durchaus diskutieren, ob junge Mädchen nicht einen Vorteil davon haben, indem sie hormonelle Kontrazeption durchführen. Weil damit wird natürlich die Imbalance mit Testosteron durch die Zugabe von weiblichen Hormonen an sich auch beseitigt.
Also gibt es viele Behandlungsmöglichkeiten. Ich hätte beinahe gesagt, das hört sich so ein bisschen, als jetzt gäbe es auch so eine kaskadierende Behandlungsmöglichkeit, genau, wo man guckt, wie ist der Status und was wird jetzt gebraucht. Ich habe ein letztes Thema, Herr Dr. Steger, auf das ich nochmal schauen würde. Und das ist das Thema Warzen. Wie entstehen Warzen, ist die Frage, und welche Therapieoptionen gibt es beim Thema Warzen?
Warzen sind letztlich gutartige, auf der Haut befindliche Wucherungen, die von, und das ist wichtig, von Viren ausgelöst werden. An der Stelle hat wohl ganz offensichtlich die Hautbarriere nicht ganz komplett gewirkt. Das heißt, wo wirkt sie nicht ganz komplett? Nämlich bei Patienten, die Probleme mit der Haut haben, oder bei Kindern. Und genau das ist auch das Kollektiv, das am meisten Warzen hat. Nämlich für sie die meisten Warzen bei jungen Kindern oder bei Patienten, die eine Immunschwäche haben. Entweder eine Immunschwäche aufgrund einer Erkrankung oder eine Immunschwäche, weil sie entsprechende Medikamente nehmen. Die entsprechenden Warzen, humane Papillomviren, dringen also in die Oberhaut ein, infizieren die Zellen und zwingen sie an sich, sich zu reproduzieren. Und das sieht man dann als Warze. Patienten mit einer Neurodermitis haben eben auch eine Hautschwäche und Barrierefunktionsschwäche. Und deshalb haben wir neben Kindern eben ganz besonders die Untergruppe von Kindern und Jugendlichen mit einer Neurodermitis, die besonders viel und häufig Warzen haben.
Wenn Sie von Viren sprechen, gibt es da an der Stelle Impfmöglichkeiten oder wie ist das?
Das ist eine wirklich sehr, sehr kluge Frage. Eine spezifische Impfung gegen humane Papillomviren, gegen Warzen, gibt es nicht. Es gibt, und das würde ich aber auch jedem empfehlen, es gibt aber die Möglichkeit, gegen humane Papillomviren zu impfen. Und das wird ja für alle Kinder und Jugendlichen ab 9 Jahren empfohlen, zur Verhütung auch von genitalen Infektionen mit humanen Papillomviren. Deshalb ist das wichtig, insbesondere bei jungen Frauen, die sich infizieren, kann im höheren Lebensalter eher ein Gebärmutterhalskrebs auftreten durch humane Papillomviren. Und jetzt gibt es durchaus erste Beobachtungen, die zeigen, dass Patienten und Patientinnen, also sowohl junge Kinder, also Jungen als auch Mädchen, die geimpft wurden, dass die scheinbar etwas weniger Warzen haben oder Warzenbeete zum Teil auch verschwinden können. In einigen weiteren Studien wurde gezeigt, dass die Impfung auch mit Mumps, Masern, Röteln einen Effekt darauf haben kann, einfach weil im Gegensatz zu dem, was vielleicht sonst immer so diskutiert wird, das Immunsystem nicht nur durch das Erleiden von Kinderkrankheiten, sondern auch durch das Impfen gestärkt wird.
Herr Dr. Steg, ich könnte stundenlang noch mit Ihnen plaudern und ich glaube, wir sehen uns oder wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder. Ich würde nur heute an der Stelle mit dem Blick auf die Zeit so ganz langsam zum Ende kommen und habe noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen letzten Gedanken. Das Team vom Podcast Gesundheit Lippe durfte schon einige spannende Gesundheitsthemen beleuchten. Ein Gesamtüberblick über alle bisherigen Themen ist zu finden auf der Internetseite unter www.klinikum-lippe.de/podcast. Ja, dann sage ich an dieser Stelle jetzt erstmal herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Dr. Stege. Und ich bin mir sicher, wir hören uns wieder.
Ja, danke schön.
Sehr gerne. Und natürlich verabschieden wir uns auch heute wieder von unseren Zuhörern. Seien Sie gerne beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es hier heißt Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro. Danke für Ihre Zeit und schön, dass Sie auch in der heutigen Folge wieder dabei waren. Mehr Infos zum Klinikum Lippe, einem der größten kommunalen Krankenhäuser in Deutschland, finden Sie unter www.klinikum-lippe.de oder besuchen Sie uns doch in den sozialen Medien. Sie finden uns auf Facebook, Instagram oder auch LinkedIn.